Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und wir starten mit einem Gespräch im Rahmen unserer Reihe Zeitenwende. Eine Zeitenwende hat Kanzler Olaf Scholz ja mit seiner Rede im Deutschen Bundestag am 27. Februar eingeläutet. Eine Zeitenwende in Deutschland, aber auch eine für ganz Europa. Und wenn ja, was heißt das? Welche europäischen Werte gelten nicht mehr, welche haben Bestand und welche haben in dieser Gemeinschaft, die ja häufig eher wie eine Zwangsehe, denn wie eine Liebesheirat aussieht, ausgedient? 27 Staaten, 24 Amtssprachen, 2 parlamentarische Sitze. Die EU wirkt auf viele ihrer BürgerInnen weit weg sehr abstrakt und wenig greifbar. Hat sich dies im Zuge der vermeintlichen Zeitenwende geändert? Darüber habe ich mit der Schriftstellerin Nora Bosson gesprochen, die sich immer wieder kritisch mit der EU auseinandergesetzt hat und in ihrem aktuellen Buch Die Geschmeidigen das Verhältnis ihrer Generation der 30- bis 40-Jährigen zur Politik EU unter die Lupe nimmt. Und ich habe Sie als erstes gefragt, Frau Bosson, blicken wir auf die Werte, auf denen die Europäische Union fußt, Demokratie, Sicherheit, Wohlstand, offene Grenzen, um nur einige zu nennen, gelten diese im Krieg immer noch?
Naja, das mit den offenen Grenzen hat ja schon sein Ende durch die Pandemie gefunden. Und auch bei den Grenzen, die niedrig waren oder die in meiner Lebenszeit gefallen sind, muss man sagen, sind natürlich auch nur für bestimmte Leute gefallen. Es war nie so, dass Grenzen verschwunden waren. Sie waren nur für Menschen mit europäischem Pass sehr leicht zu passieren. Also ich glaube, das, was wir aktuell sehen, ein Einbruch tatsächlich einer neuen, sehr düsteren Realität ist, dass aber die Werte, auf denen die EU fußt und basiert, immer schon ihre Risse hatten und dass wir uns vielleicht nochmal deutlich vor Augen führen müssen, wo wir uns stärker für diese Werte einsetzen müssen. Ein anderer Wert ist natürlich der Wert der Menschenwürde und der Menschenrechte, und auch hier zählt dieser Wert für einige mehr und für andere weniger. Und
das Gefühl hat man ja derzeit, als gäbe es auch eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft in puncto Flüchtlinge. Die ukrainischen Flüchtlinge haben es deutlich leichter als alle anderen Flüchtlinge, die in die EU kommen wollten. Messen wir da mit einem, sage ich mal, anderen Wertesystem?
Also ich glaube, man muss erstmal sozusagen das Positive benennen, dass wir es mit einer großen Welle der Solidarität gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine zu tun haben. Das, finde ich, darf man auch erstmal festhalten. Ich habe mich gerade wieder mit Richard Rorty beschäftigt, der viel über Solidarität nachgedacht hat und der auch feststellte, es fällt uns leichter, mit Menschen solidarisch zu sein, je mehr Ähnlichkeit wir mit ihnen empfinden und feststellen. Die Herausforderung ist es, dass wir lernen, die Ähnlichkeit schneller zu erkennen und nicht nur bei so ganz äußerlichen Merkmalen wie gleiche Hautfarbe, blond, christlicher Hintergrund. Aber was man auch sagen muss, ist, dass hier sind Menschen, die wirklich vor Bomben fliehen und für die beispielsweise Polen das nächste Land ist, was sie erreichen können.
Stichwort Polen. Polen hat ja ist EU-Mitglied, sagt aber trotzdem, dass polnisches Recht über EU-Recht steht. Ungarn ist EU-Mitglied und hat sehr, sehr scharfe Mediengesetze. Manche sehen darin fast eine illiberale Demokratie. Trotzdem beides Länder, die zu den 27 Staaten dazugehören. Im Moment scheinen alle einig. Ist es fast ein bisschen zynisch zu sagen, ein Krieg vermittelt Frieden in der EU, und ist es vielleicht nicht doch nur ein Waffenstillstand?
Ich glaube noch nicht mal, dass wir einen Waffenstillstand haben, denn beispielsweise Ungarn steht aktuell trotz der Kriegssituation, die wir an der EU-Außengrenze haben, stark in der Kritik für die Art und Weise, wie Demokratie dort ausgelegt wird. Der Begriff der illiberalen Demokratie ist ja, glaube ich, sogar von Viktor Orban selbst gewählt worden als Umdefinition dessen, was er als Demokratie geerbt hat. Das ist natürlich eine sehr zynische Umbenennung. Und ich glaube, diese Krisen und diese Kritik, Meinungsverschiedenheit ist dafür ein zu weiches Wort, ist etwas, womit es die EU seit langem zu tun hat. Tatsächlich ist es aber ja auch nicht neu, dass ein gemeinsamer Feind erstmal über Differenzen in einem Lager hinwegsehen lässt. Und das heißt, wir haben aktuell beides. Wir haben die Differenzen innerhalb der EU, wir haben aber zumindest eine vergleichsweise klare Position nach außen hin, was ich hoffe, dass es doch weiter Bestand hält und dass es eine starke Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von EU-Seite weitergeben wird und die Sanktionen weiterhin getragen werden von allen Mitgliedsländern.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf einen Tag nach dem ersten Wahlgang in Frankreich, eine Woche vor der Ausstrahlung. In Frankreich führt Macron, aber Marine Le Pen rückt ziemlich dicht dran. Sie gilt nicht unbedingt als Europa-Freundin. Was heißt das in Zeiten wie diesen, wenn man denkt, eigentlich rücken doch alle gerade ganz prima zusammen?
Es ist erstaunlich, gerade Marine Le Pen, die ja durchaus auch Nähe zum Kreml hat und diese Nähe nie gescheut hat, dass sie eine weitere doch Gewinnerin dieser Krise zu sein scheint oder zumindest eine Gewinnerin eines sehr kühl kalkulierten Wahlkampfs, den sie geführt hat. Ich glaube, wenn Marine Le Pen tatsächlich Präsidentin werden sollte von Frankreich, dann sieht es um die EU sehr schlecht aus. Die Einflussnahme von Wladimir Putin auch in europäischen Ländern ist nicht neu. Das heißt, die Destabilisierung eines demokratischen Westens ist ja letztlich das, worauf Wladimir Putin abzielt. Und da ist jemand wie Marine Le Pen eine Person, die ihm da nett gesagt die Räuberleiter hält.
Sie zitieren ja in Ihrem Buch Ex-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit den Worten, wenn Deutschland wankt, dann wankt die EU. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Frankreich wankt, dann wankt die EU auch ganz gewaltig.
Auf jeden Fall. Und wir haben es hier mit einer rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin zu tun, die jetzt in der ersten Wahl nur 4% von dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron entfernt war. Wenn wir tatsächlich eine rechtspopulistische, rechtsradikale Präsidentin eines so großen Landes wie Frankreich haben werden, dann wankt die EU ziemlich fundamental.
Und welche Werte werden dann in Gefahr? Welche europäischen Werte?
Ich glaube, die Werte überhaupt einer übernationalen Solidarität und Gemeinschaft. Auf jeden Fall würde die Menschenrechte und Menschenwürden, die schon jetzt nicht für alle gleichermaßen gelten, das würde sich noch deutlich verschlechtern. Also die Menschen, die am deutlichsten darunter leiden würden, das wären ganz sicherlich Migranten und Menschen, die vielleicht Asyl suchen, die hierher flüchten und vor Bedrohung, vor Armut und vor Verzweiflung versuchen, hierher zu kommen. Es wird sicherlich Menschen, die ethnisch von einem weißen europäischen Bürger abweichen, deutlich stärker treffen, als es, sage mal, einen hellhäutigen Franzosen treffen wird. Natürlich wird es stärken die nationalen Eigeninteressen und die Zersplitterungstendenzen, die es in diesem Nationenbund bereits gibt.
Sind wir nicht eigentlich oder die EU als Institution auch so ein bisschen anmaßend, indem wir immer finden, dass nur unsere Werte, so wie wir das sehen, die richtigen sind, nach denen die Welt leben sollte, mit denen die Welt glücklich werden kann?
Ich finde, die Menschenrechte sind schon etwas, was ich persönlich nicht allzu sehr großen Relativierungen unterwerfen will, weil wir sehen eigentlich, dass beispielsweise, wenn wir nach China schauen und die Situation der Uiguren uns betrachten, mir fällt es schwer dann zu sagen, ach ja, ja gut, die Menschenrechte werden da anders ausgelegt. Ich glaube, dass es tatsächlich bestimmte fundamentale Überzeugungen und Werte gibt. Es ist vielleicht eher die Frage, ob die wirklich nur in Europa erfunden wurden und ob wirklich nur die Französische Revolution auf die Idee gekommen ist, dass Menschen eigentlich gleich behandelt werden sollten. Also vielleicht eher die Genese dieser Werte hinterfragen und da die eigene Profilierungssucht etwas zurückschrauben, als von diesen Werten abrücken. Und sich dann aber auch an die eigene Nase fassen. Denn wenn man sich anschaut, was beispielsweise in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln passiert, da kann man auch wirklich nicht davon sagen, dass menschenwürdige Lebensumstände dort geboten werden. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen ruhiger verhalten, wenn wir uns so auf die Schulter klopfen mit den Werten, die wir zu vertreten haben.
Frau Bosson, abschließend gefragt, das Oberthema unserer Reihe ist ja Zeitenwende. Würden Sie sagen, dass es tatsächlich auch in der EU eine Zeitenwende gerade gibt?
Ich würde es vielleicht erstmal runterbrechen auf Deutschland. In Deutschland gibt es eine sicherheitspolitische Zeitenwende, das ganz klar. Für Europa gesehen, und da würde ich wirklich Europa sagen, nicht EU, weil es auch Länder betrifft, die nicht in der EU sind, ist es eine Zeitenwende der Friedensarchitektur. Die Friedensarchitektur, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben und auf die wir uns auch, wie ich hoffe, eigentlich mit gutem Grund verlassen haben, ist seit dem 24.02. nur angegriffen, sondern sie ist in gewisser Weise passé, jedenfalls die Selbstverständlichkeit, dass es sie gibt und dass sie so akzeptiert wird von allen Akteuren. Für den Frieden brauchen sie alle, die mitmachen. Für den Krieg reicht eine Person, die angreift. Und von daher ist dieser Begriff Zeitenwende, der immer mal wieder gern verwendet wird, aber ich glaube hier auf jeden Fall für die Frage nach Krieg und Frieden und unserem sicherheitspolitischen Selbstverständnis durchaus angebracht.
Die Schriftstellerin Nora Bosson in unserer Reihe Zeitenwende zu europäischen Werten.